Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Ich bin Konstantin Hirsch, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Der November 2022 ist angebrochen, damit stehen auch weitere stille Tage vor der Tür. An diesen Tagen soll das Erinnern im Mittelpunkt stehen. Und genau für dieses Erinnern gibt es in der Coburger Innenstadt jetzt einen besonderen Ort. Über 70 Jahre hatte er keinen Namen. Der Platz rund um den Gerberbrunnen. Seit Mitte Oktober trägt er den Namen Ilse-Kohn-Platz und beherbergt aktuell eine Ausstellung, die zeigt, was die Nazis mit unserem Coburg vorhatten. Vor ein paar Tagen hatte ich mich dort mit Coburgs Stadtheimatpfleger Dr. Christian Bosekert verabredet. Doch bevor ich mit ihm über Ilse Kohn und weitere Kapitel der Coburger Geschichte rede, hat er natürlich auch etwas mitgebracht zum Nachdenken.
Der Verwaltungsduden.
In jeder Ausgabe stellen wir euch hier einen Begriff mehr oder weniger aus unserem Verwaltungsalltag vor und übersetzen den am Ende der Folge für euch. Auch Christian Bosekert hat ein Wort mitgebracht, auch wenn das ein bisschen angestaubt ist.
Mutschierungsvereinbarung.
Wenn ihr das heutige Wort nicht kennt, keine Sorge. Ich glaube, das kennt außer Christian Bosekert fast niemand mehr.
Mutschierungsvereinbarung.
Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, Google oder den Duden zu bemühen, um die Antwort zu finden. Oder ihr bleibt einfach dran. Am Ende verraten wir euch, was Mutschierungsvereinbarung bedeutet. Weil das Wetter diesmal gepasst hat, haben wir den Podcast nicht im Studio aufgenommen, sondern direkt vor Ort an den historischen Orten. Los geht's mit unserer kleinen Stadtführung.
In Coburg gibt es eine Gerbergasse, erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Wer da aber nach dem Gerberbrunnen sucht, der sucht vergeblich, denn der steht auf einem ganz anderen Platz. Auf dem Platz neben dem Stadtcafé. Und dieser Platz hat nichts mit Gerberei zu tun. Bis vor kurzem hatte er auch noch keinen Namen. Und genau der wird der Startpunkt unseres kleinen historischen Spaziergangs durch die Coburger Innenstadt. Denn da wartet er schon, der Stadtheimatpfleger Dr. Christian Bosekert. Der hat uns nämlich etwas Durchblick versprochen. Da ist er ja schon. Hallo Christian.
Hallo Konstantin.
Fangen wir noch gleich mal an. Wir stehen hier am jetzt Ilse-Kohn-Platz am Straßenschild. Wie kommt denn der Platz jetzt zu seinem Namen?
Also er ist benannt nach Ilse Kohn, die 1906 in Coburg geboren wurde. Sie war Jüdin und sie ist im nahegelegenen Haus Mohrenstraße 36 aufgewachsen, was hier nicht weit weg entfernt an diesem Platz liegt. Und Ilse Kohn musste dann Coburg 1934 verlassen. Sie ging in die Niederlande und ist 1942 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet worden.
Du hattest es in deiner Rede anlässlich der Benennung erwähnt, dass die Nazis mit diesem Platz auch was ganz Eigenes vorhatten. Er ist ja am oberen Ende der Straße der SA, wie die Mohrenstraße in der Zeit hieß, gelegen.
Genau, also dieser Platz war Teil der nationalsozialistischen Erinnerungskultur, die sich ab den 1930er Jahren hier in Coburg etabliert hat. Und diese Erinnerungskultur beruhte auf den dritten deutschen Tag in Coburg 1922 und den dortigen Ereignissen.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen einfach mal hier die Fußgängerzone entlang wandern, mal so ein bisschen die Stadt auf uns wirken lassen. Jetzt hast du diesen Platz gerade angesprochen, der kann ein bisschen einen neuen Beitrag zur Stadtgeschichte leisten in so einer historischen alten Stadt wie Coburg. Da hat doch irgendwie jede Ecke auch irgendwas Schlimmes, irgendwas Schreckliches erlebt. Wie schwer ist es denn da, so einem Ort eigentlich in seiner ganzen Tragweite der historischen Bedeutung gerecht zu werden?
Also wir haben natürlich das Glück, in Coburg eine vielseitige Geschichte zu haben. Und diese vielseitige Geschichte spiegelt sich auch in der Stadt selbst wieder, an Gebäuden, an Straßennamen, an Denkmälern und dergleichen mehr. Und aus meiner Sicht gehört es eben auch dazu, dass man jeden Aspekt der Geschichte auch in der Innenstadt sieht. Und das war jetzt hier in diesem konkreten Fall so, dass zum Thema Nationalsozialismus es hier in der Stadt keinerlei Zeugnisse gegeben hat. Und das war für mich so ein Nachteil, also eine Lücke sozusagen. Und da war es also auch mein Interesse und meine Intention, dass man das hier in der Stadt auch mit integriert in die bestehende Erinnerungskultur.
Warum gab es diese Erinnerungsorte bisher nicht? Hat man das einfach verdrängen wollen oder wollte man damit einfach nichts zu tun haben?
Also es war in erster Linie Verdrängung. Man hatte das 1945 abgeschlossen. Man hatte das als dunkle Zeit beschrieben und damit war das Thema erledigt. Man wollte nicht mehr daran erinnert werden. Man wollte auch nicht über die Verbrechen reden, die damals geschehen sind. Das hat sich erst über, ja, ich sage jetzt mal zwei Generationen hinweg, hat sich das dann auch gebessert. Also ich würde sagen, seit 10 Jahren ist man da jetzt auch in der Stadt Coburg offener mit diesem Thema. Und dadurch ist es jetzt auch möglich geworden, dass so ein Platz nach einem jüdischen Opfer des Nationalsozialismus benannt werden kann.
Wenn wir jetzt hier durch die Spitt, durch unsere Fußgängerzone laufen, hier sehen wir am Straßenrand hier und da so ein paar Stolpersteine. Wie ist so als Historiker oder ganz persönlich dein Eindruck dazu von diesen kleinen Erinnerungsorten?
Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil diese Stolpersteine erinnern ja an Einzelpersonen und deren Schicksal. Und ich glaube, man kann Geschichte am besten rüberbringen, wenn man das am Beispiel von Einzelschicksalen dann auch eben aufzeigen kann. Wenn man sagen kann, okay, die und die Person musste Coburg verlassen, hat es dann doch geschafft, in den USA zu überleben. Das ist dann schon wichtig. Also diese Schicksale, die dahinter stehen, machen, glaube ich, dann auch wirklich die Geschichte aus.
Die Zweiseitigkeit, wenn wir jetzt mal ein paar Jahrhunderte weiter zurückgehen aus dem Dritten Reich, vielleicht mal rein in die Zeit von Johann Kasimir. Ja. Den haben wir ja dieses Jahr auch gehabt mit erster Fürst von Sachsen-Coburg. Also da auch ganz groß gemacht. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die Zeit anschaut, Thema Hexenverbrennungen und so weiter, da war Coburg jetzt auch nicht ganz untätig. Wie kann man denn mit sowas umgehen?
Also ich glaube, das Erste, was hier wichtig ist, man muss sich in die damalige Zeit hineinversetzen. Natürlich heutzutage, wir wissen, dass es keine Hexen gibt und dass das ein riesiges Unrecht war, was vor allem viele Frauen da ereilt hat. Aber das bringt uns hier nicht weiter und auch mit moralischen Ansätzen daran zu gehen, das bringt uns da auch nicht weiter. Man muss, glaube ich, wirklich in die Zeit gehen. Man muss sagen, okay, es war damals selbstverständlich, dass es Hexen gab. Wichtig in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht, dass die Verfolgung in erster Linie von der Bevölkerung ausging, von der Kirche und von einzelnen Dörfern sogar. Und dass Kasimir irgendwo darauf reagieren musste. Und für ihn als Gottes Amtmann auf Erden, wie er sich da auch selber definiert hat, war es natürlich auch selbstverständlich, dass man eine Hexe dann auch bestraft und auch hinrichtet.
Jetzt habe ich auch dieses Jahr zum Welttag, der an die Opfer des Hexenwahns erinnert, da hatte ich auch irgendwie eine Grafik gemacht und mit hier Hexenturm und Coburg und Kasimir und so weiter habe ich dann hingestellt und gesagt, nee. Und dann habe ich mich durchs digitale Stadtgedächtnis durchgearbeitet und habe die Namen von den Hexen rausgesucht und habe die Namen von den Opfern einfach mal in den Mittelpunkt gedrängt. Ist so dieses, dass man von den Tätern mehr zu den Opfern guckt, vielleicht auch ein Weg, den du hast ihn ja gerade angesprochen mit den persönlichen Schicksalen.
Also natürlich muss man jedes einzelne Schicksal näher beleuchten. Wie ist sie zu diesem Hexenvorwurf gekommen? Was sind die äußeren Rahmenbedingungen? Das sind ja immer unterschiedliche. Das sind unterschiedliche Facetten. Das geht hin, dass sie eventuell die Ernte verhext hätten. Andererseits sagt man dann, ja, die Frau beispielsweise hat den Ehemann verhext und lauter solche Geschichten. Das sollte man schon sich anschauen. Und man sollte sich dann auch die Verfahren selber anschauen, also das peinliche Verhör, heute würde man Folter dazu sagen, das ist schon wichtig. Man muss aber auch immer wieder die Täter sehen. Wer hat da eigentlich ein Interesse dran, dass Hexen verfolgt werden? Also man muss das immer so ein bisschen im Kontext sehen, damit man das dann auch wirklich ein komplettes Bild dann davon bekommt.
Jetzt hast du gerade wieder so ein Wort angesprochen, das fällt mir, wenn man alte Texte liest, immer mal auf. Peinlich. Also heute ist es peinlich mit, ich stehe nackt auf einer Bühne und die Leute gucken. Aber da steckt ja das Wort Pein, also Schmerz, gleich eigentlich direkt drinnen. Wie kann man da eigentlich umgehen, wenn man so über die Jahrhunderte so Begriffsveränderungen hat? Ich glaube, das passiert dann im Alltag recht häufig, weil du liest ja nicht nur moderne Texte.
Ja klar, also wenn man ganz frisch an solche Sachen herangeht, merkt man dann schon, okay, das sind Begriffe, die man so nicht kennt. Und da muss man dann wirklich so in alte Wörterbücher nachschauen und gucken, ja, das und das heißt es. Also ein konkretes Beispiel kann ich mal nennen, wo es mir sofort aufgefallen ist, auch so 17. Jahrhundert, da heißt es, dass Johann Kasimir ein Losament besaß in Leipzig. Und ich wusste nicht, was das ist, ein Losament. Und dann habe ich in einem alten Wörterbuch nachgeschaut und da ist das nichts anderes. Heute würde man das als Eigentumswohnung bezeichnen. Das, sowas hieß früher Losament. Das sind so Sachen, die man dann doch dank solcher alten Wörterbücher, Gebrüder Grimm haben da relativ viel gemacht, dann herausfinden kann.
Nimm uns doch mal ganz kurz mit, wie wird man Stadtheimatpfleger? Das ist ja jetzt auch so ein Wort. Ich meine, es gibt Jugendpfleger und Heimatpfleger und so. Das ist halt einfach im Verwaltungsdeutsch wahrscheinlich auch so ein Begriff, jemand, der sich kümmert. Aber wann hat der kleine Christian gesagt, er will Stadtheimatpfleger werden?
Also das ist im Endeffekt ganz banal, wie man Stadtheimatpfleger wird. Also als Stadtheimatpfleger habe ich auch eine Amtszeit, die ist gekoppelt an der Legislaturperiode des Stadtrates. Und das läuft dann so ab, dass zu Beginn einer neuen Legislaturperiode auch der Stadtheimatpfleger neu gewählt werden muss. Da gibt es dann eine Ausschreibung, eine öffentliche, da kann man sich darum bewerben. Und das war dann auch im Jahr 2020 der Fall. Das war dann in der Zeitung gestanden, habe gedacht, okay, das ist eine Arbeit, eine Tätigkeit, die mir recht zusagt. Ich bin dann auch eingeladen worden zu einer Art Casting im Kultur- und Schulsenat, habe dann mein Programm vorgestellt und die haben dann im Endeffekt eine Empfehlung an den Stadtrat gegeben, wen sie da gerne haben möchten. Und der Stadtrat hat dann gesagt, okay, ich wäre wahrscheinlich dafür prädestiniert, das zu machen. Und das ist einfach die ganze Geschichte, die dahinter steht.
Mit welchem Programm hast du dich da präsentiert? Was hast du jetzt noch bis zum Ende der Legislatur vor? Das sind ja noch so 3,5 Jahre.
Also ich hatte damals eine Idee, die habe ich inzwischen realisiert, teilweise die Geschichte der Stadtteile in den Blickpunkt zu nehmen. Das hat sich auch sehr gut jetzt dieses Jahr ergeben, anlässlich des Jahrestages, 50. Jahrestages der Eingemeindung von 7 Coburger Stadtteilen. Was ich weitermachen wollte, und da bin ich jetzt auch schon drüber, aber das ist ein langwieriger Prozess, das ist eben Geschichte in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Also beispielsweise auf dem Marktplatz oder jetzt beispielsweise auch auf dem neuen Ilse-Kohn-Platz, dass man dort eben auch mal zeigt, was bedeutet Nationalsozialismus. Wer waren die Opfer, wer waren die Täter und dergleichen mehr. Ich glaube, wenn man das im öffentlichen Raum macht, das wäre eine gute Entwicklung zur Geschichtsvermittlung überhaupt.
Jetzt sind wir am Marktplatz gerade angekommen, wenn wir uns jetzt hier umschauen, mal rein aus dem Bauch raus. Angenommen, es würde alles so gehen, wie du das vorstellst, was würden wir dann hier demnächst sehen?
Also der Marktplatz ist ein Teil aus der Zeit Herzog Johann Kasimirs, wo man wirklich Machtrepräsentation der Renaissance sehr schön wiedergeben kann. Also wir hätten hier einen Platz, wo ich sagen kann, okay, hier zeigt die alte Residenzstadt zum einen ihr Gesicht, zum anderen auch die bürgerliche Stadt. Und hier kann man sehr viel auch symbolisch zeigen. Also ein schönes Beispiel. Ich habe mir die Frage gestellt, warum steht dem Rathaus das Stadthaus gegenüber? Was relativ einfach ist, denn das war das ehemalige herzogliche Regierungsgebäude. Und Kasimir als Bauherr hat natürlich gesagt, auf dem zentralsten Platz der Stadt muss natürlich das zentralste Gebäude das Regierungsgebäude sein. Das muss größer sein als das Rathaus, muss natürlich repräsentativer sein. Das Rathaus hat einen Erker, das Stadthaus hat 2 Erker und muss quasi auch den gesamten, muss auch das erste Haus am Platz sein sozusagen. Und das hat er auch tatsächlich geschafft. Das geht bis dahin. Wir haben hier die Gegenüberstellung von politischer Macht der Kommune und herzoglicher Macht. Das ist eine hohe symbolische Aussagekraft. Und zum anderen, deswegen ist es auch clever gewählt, die Nordseite zu nehmen. Dieses Stadthaus ist permanent unter Sonne, während das Rathaus immer im Schatten steht.
Ja, das merkt man, wenn man nämlich auf dem Rathausbalkon steht, um Fotos zu machen, den ganzen Tag über, kann man keine Fotos machen, weil das Stadthaus so angestrahlt wird von der Sonne, also das strahlt einem komplett alles weg.
Das ist diese Machtinszenierung Kasimirs, die bis heute wirkt. Und man muss sich das auch wirklich so vorstellen, dass das wie eine machtpolitische Bühne ist, mit dem Stadthaus als Kulisse im Hintergrund. Und diese wirkt bis heute. Das ist auch spannend. Die Nationalsozialisten haben auch versucht, diese Kulisse umzubauen, indem sie beispielsweise das Rathaus erweitern wollten. Das ist aber im Endeffekt gescheitert.
Jetzt hast du eine Frage schon angesprochen, hast du gesagt, du hast ganz persönlich dich gefragt, warum stehen die Häuser denn so, wie sie da stehen und warum sind sie so groß, wie sie sind? Wo kommen die Fragen denn her? Ist das alles was du jetzt in deinem Projekt mitnimmst oder wird auch irgendwie noch sowas an dich rangetragen?
Also es gibt natürlich Fragen aus der Bevölkerung heraus, wo dann gefragt wird, ja, warum ist das so und so? Aber ich habe natürlich auch selber eigene Forschungsfragen, wo ich dann sage, okay, wieso ist das so und so? Das kommt aber wirklich aus dem, ich sage jetzt mal aus dem FF, das ist mitten so im Fluss, wo ich dann plötzlich diese Frage in mir hochkommt. Also das ist, da lese ich etwas und dann sage ich, okay, ist das so richtig, was da gesagt wird? Oder anderes Beispiel, ich habe mal in einer Forschung, habe ich was über einen jüdischen Geschichtsverein entdeckt, der hier in Coburg existiert hat. Und da war für mich die Frage, okay, wie lange hat der bestanden, was hat der gemacht? Und das versuche ich dann natürlich zu beantworten.
Die Forschungsfragen entstehen so in der alltäglichen Arbeit, aber gibt es da noch so große Forschungsfelder, wo du sagst, ja, jetzt nicht nur unbedingt für dich, sondern auch für angehende Historiker, die noch auf dem Thema nach einer Abschlussarbeit, Doktorarbeit oder sonst irgendwas sind. Was gibt es denn über Coburg noch herauszufinden? Wo haben wir noch leere Flecken?
Also ein großer leerer Fleck wird ja jetzt gerade schon bearbeitet, das ist die Zeit des Nationalsozialismus, wo es dann eine Arbeit geben wird in naher Zukunft, wo dann eben versucht wird, diese Lücke zu schließen. Es gibt natürlich andere Epochen, beispielsweise die Nach-Kasimir-Zeit, wo es kaum Forschungsarbeit gibt, bis hin, ich sage jetzt mal, bis Coburg dann durch seine Heiratspolitik dann international wird. Was vielleicht für die Zukunft interessant sein wird, was aber aus meiner Sicht noch ein bisschen schwierig ist, das ist dann die DDR-Zeit, also wo Coburg an der innerdeutschen Grenze lag und wo dann auch mal so Forschungsfragen auftauchen werden, inwieweit hat hier die Stasi Agenten gehabt oder so, gerade im Hinblick BGS-Standort und so weiter und so fort. Das ist eine Zukunftsfrage, aber da sage ich mal, da müssen noch einige Jahre ins Land ziehen, bevor das mal besprochen wird.
Einfach, weil es noch zu nah dran ist?
Ja, weil wahrscheinlich auch teilweise die es betrifft, noch leben. Und gerade im Bereich des Nationalsozialismus haben wir ja gesehen, dass da dann gemauert wird, dass es da keine Möglichkeit gibt, da Forschungen zu betreiben. Auch, ich sage mal, auch von rechtlicher Seite her, weil vieles natürlich dann unter Datenschutz fällt, Sperrfristen sind, wo man noch gar nicht arbeiten kann. Aber es wird aus meiner Sicht dieser Forschungsbereich auf Coburg auch zukommen.
Dann greifen wir doch jetzt mal so Geschichten aus der Geschichte, so ein bisschen auf Geschichte wird von Siegern gemacht, sagt das Sprichwort, ob man jetzt Propaganda, Fake News oder es sonst wie nennen möchten. Welche Geschichten über Coburg halten sich denn hartnäckig und sind eigentlich auf Basis der Forschung nicht zu halten? Gibt es da sowas?
Also da wir auf dem Markt stehen, da wüsste ich gleich zwei Geschichten. Das ist zum einen der bis heute immer noch in den Köpfen herumgeisternde Geheimgang von der Hofapotheke zur Feste Coburg. Den hat es so noch nicht gegeben. Das ist eine Erfindung eines Festungskommandanten aus dem 18. Jahrhundert, um Fördermittel für seine Burg zu bekommen, die damals sehr reparaturbedürftig war. Also das ist in den Reich der Sagen und Legenden zu verweisen. Zweitens, Hofapotheke wird auch immer gerne gesagt, gibt es seit 1543. Wir wissen seit fast 70 Jahren, dass diese Hofapotheke erst seit 1682 besteht. Aber ich sag mal, die Eigentümer, die stricken gerne an dieser Legende und die ist dann halt eben nicht kaputt zu kriegen.
Es war neulich ein Fernsehteam da vom ZDF, hat auch anlässlich des Deutschen Tages ein paar Aufnahmen für eine Doku gemacht und dann auch gefragt, hier ist ja noch so viel wie früher, was ist denn im Krieg alles kaputt gegangen? Gibt es ja auch so ein Gerücht, dass da die britische Krone schützend die Hand drüber gehalten hat. Ist das einfach eine in Anführungszeichen schöne, nette Geschichte oder gibt es da irgendwelche Belege?
Also Belege gibt es da gar nicht. Was wir aber wissen, das sind Zeitzeugenaussagen von Coburgern, die gesagt haben, gerade zu Kriegsende, also Coburg wird nichts passieren, weil die Stadt unter dem Schutz des britischen Königs steht. Das kommt von den Coburgern. Allerdings, wenn man sich mal wirklich die Sachverhalt anschaut, muss man schon sagen, dass gerade die Beziehungen zwischen dem damaligen ehemaligen Herzog Karl Eduard und dem britischen Königshaus sehr schlecht waren. Also das hat es aus meiner Sicht nicht hergegeben, dass der König dann gesagt hat, okay, ich schütze jetzt Coburg als Stätte meiner Ahnen. Da gibt es auch keinerlei Hinweise und so weiter. Also das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen. Zum anderen hat es ja dann auch Luftangriffe dennoch gegeben auf Coburg, wo dann so knapp über 40 Häuser zerstört worden sind.
Bleiben wir mal so ein bisschen alternative Geschichten. Ob es jetzt die Römer waren, die ihren Gründungsmythos über Aeneas auf Troja bezogen haben. Ob es irgendwie jedes europäische Herzogshaus aus dem Mittelalter oder Königshaus hat irgendwie gesagt, wir stammen von trojanischen Helden ab. Wie ist es denn bei den Coburgern? Wo kommt denn das Coburger Herzogshaus eigentlich her oder wo begründen die es auch irgendwie mythologisch?
Diese mythologische Begründung haben sie natürlich in der Antike und in der frühen im frühen Mittelalter. Also die Merowinger, da dieses Königsgeschlecht, die haben ja von sich behauptet, sie stammen von einem Ungeheuer ab. Die Coburger stammen aus dem Hause Wettin und da ist es wesentlich unspektakulärer. Man geht davon aus, dass die ursprünglich aus Schwaben kamen und dann später dann nach Sachsen gekommen sind, haben dort eine Burg gebaut in Wettin. Diesen Ort gibt es tatsächlich. Und nach diesem Ort und nach dieser Burg haben sie sich dann auch benannt. Also das ist ja total, ja wirklich nicht der Rede wert, sagen wir es mal so. Also da waren die Coburger, das Coburger Herzogshaus da nicht so affin für solche Geschichten.
Nehmen wir jetzt mal uns vom Stadthaus mal rüber zum Rathaus drehen und hat denn die Bürgerschaft auch irgendwie, man kennt ja auch Geschichten von gefälschten Urkunden oder irgendwas, gibt es da in der Coburger Stadtgeschichte irgendwas, wo man sagt, das war vielleicht nicht so, aber man hat es ganz gerne mitgenommen?
Also generell ist das Problem der gefälschten Urkunden schon da, weil man halt sehr viele Rechte dann eben für sich einheimsen wollte und wenn dann die Urkunde nicht gepasst hat, hat man dann gesagt, okay, dann tun wir mal schnell eine Urkunde fälschen. Das ist das Problem gerade im Mittelalter, wo diese Urkunden dann wirklich eine große Bedeutung haben, nur wenig da. Also es gibt vielleicht 5, 6 Urkunden, wo man sagen könnte, okay, die sind relevant, rechtsrelevant auch für die Stadt. Und diese Urkunden wurden bisher noch nicht auf ihre Echtheit überprüft. Also da kann ich leider nicht damit dienen, zu sagen, okay, das ist ein Fake oder sonst irgendwas. Also so eine pippinische Schenkung haben wir hier nicht.
Sind also auch noch Forschungsaufträge, die man theoretisch noch nehmen kann. Jetzt schwenkt man nochmal ganz kurz zurück zum vergangenen Freitag. Ich habe da nämlich die Rede ein bisschen mitgeschnitten und dann wollen wir nochmal ganz kurz reinhören, weil sich dazu nämlich auch eine Frage mir dann gleich aufgemacht hat. Jetzt lauschen wir da mal ganz kurz in diesen Absatz rein.
100 Jahre nach den verhängnisvollen Ereignissen rund um diesen dritten deutschen Tag wollen wir eine neue Erinnerungskultur begründen, welche die Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft in den Mittelpunkt des Gedenkens rückt. Das Datum ist hierfür gut gewählt. Und auch der Ort, an dem wir uns versammelt haben, besitzt die notwendige Symbolik, um hier diese neue Erinnerungskultur zu manifestieren.
Was meinst du jetzt mit neue Erinnerungskultur? Wie muss man sich das am Schluss, also wenn das so umgesetzt ist, wie wollt ihr die Bevölkerung mitnehmen?
Also generell war es erstmal wichtig, dass wir überhaupt eine Erinnerungskultur etablieren, weil diese in der Form bisher noch nicht vorhanden war. Wie wir sie mitnehmen wollen, da gibt es jetzt Vorstellungen, ein Konzept über einen sogenannten Weg der Erinnerung, der dann quasi von der Nikolauskapelle im Süden von Coburg durch die Stadt verläuft, am Ilse-Kron-Platz vorbei in Richtung Bahnhof. Und wo man dann verschiedene Erinnerungsstätten besichtigen kann, wo dann auch eventuell eine Tafel oder ein anderes Monument zu finden ist. Darüber, wie das dann aussehen wird, können wir noch gar nicht sagen. Aber dieser Weg, der soll natürlich dann auch dementsprechend, ist zwar ein böses Wort, aber beworben werden. Also quasi bekannt gemacht werden, dass man dann eben auch mal in Form von Führungen, Broschüren und so weiter und so fort an das jüdische Leben in Coburg erinnert. Aber das ist im Endeffekt ja nur Zukunftsmusik, weil so ein Projekt, das muss ja erstmal vom Stadtrat gebilligt werden.
Lass uns den Begriff Erinnerungskultur doch nochmal ein bisschen genauer fassen. Was meinst du mit neuer Erinnerungskultur? Gab es sowas vorher in Coburg in der Art und Weise nicht?
Also es gab eine Erinnerungskultur, die auf Privatinitiativen beruht hat, die von Vereinen praktiziert worden ist, beispielsweise von der Historischen Gesellschaft, von der Initiative Stadtmuseum oder eben durch den Arbeitskreis Erinnerungskultur. Dort wurden Veranstaltungen vorgeführt oder eben auch Ausstellungen gemacht und das gleiche mehr eben. Das Problem ist aber gerade bei diesen privaten Initiativen, die stoßen irgendwann mal an ihre Grenzen. Beispielsweise, wenn es darum geht, in einem öffentlichen öffentlichen Raum dauerhaft eine Erinnerungskultur zu etablieren. Beispielsweise durch Straßen- oder Platzbenennungen oder eben Erinnerungswege zu gestalten. Denn das ist im Endeffekt dann die Aufgabe der Kommune, eine solche Erinnerungskultur zu erstellen.
Sind wir jetzt schon mal wieder ein bisschen bei der politischen Führung. Jetzt ist man als Wissenschaftler, als Historiker ja unabhängig und der ich in Anführungszeichen nur der Wahrheit der Faktenlage verpflichtet. Wenn du jetzt was ausbuddelst, was Coburg ins schlechte Licht rücken muss, weil es halt so war, wie offen kann man damit umgehen? Du arbeitest ja für die Stadt.
Also ich muss dazu sagen, dass ich einen sehr großen Freiraum habe als Stadtheimatpfleger. Also mir redet da keiner rein. Ich habe meine eigenen Ideen und ich kann mich da auch teilweise wirklich verwirklichen. Und da bin ich auch sehr dankbar, zunächst mal den Bürgermeistern, also Thomas Nowak und jetzt auch Can Aydin, die mir da wirklich freie Hand lassen, aber auch der Kulturabteilung der Stadt Coburg, also die mir da wirklich alle Freiraum lassen. Wenn es dann irgendwann mal so ein Thema kommt, dann ist meine Überzeugung, dass man erstmal natürlich mit den Verantwortlichen reden muss. Also man muss mit der Verwaltung reden, auch mit dem Bürgermeister und dann sagen, pass mal auf, da und da gibt es immer Probleme. Aber das ist so meine Überzeugung. Das ist halt Teil der Geschichte und darüber kann man sich auch nicht mehr aufregen oder sonst irgendwas. Das muss man so akzeptieren. Und ich bin auch der Meinung, dass man sowas dann auch nicht vertuschen sollte oder sonst irgendwas. Also ich bin da sehr unaufgeregt in der Sache. Das ist eben ein Teil von Geschichte. Damit muss man sich abfinden und auseinandersetzen.
Auch noch so ein Begriff, der bei historischen Betrachtungen immer vorkommt, ist der Stolz. Kannst du stolz auf Geschichte, kannst du stolz auf Coburg sein oder kannst du mit dem Begriff umgehen?
Also ich habe mit dem Begriff Stolz so meine Probleme, weil im Endeffekt kommt der bei mir eigentlich gar nicht vor. Meine Beziehung zu Coburg würde ich jetzt mal so beschreiben, das ist meine Heimat. Ich fühle mich hier wohl, mich interessiert die Geschichte. Darauf kann ich im Endeffekt nicht stolz sein. Das ist einfach so ein Gefühl, was ich so in mir trage sozusagen. Und stolz auf die, ich sage jetzt mal, eigene Arbeit würde ich auch nicht sagen. Also ich bin zufrieden, wenn etwas geklappt hat, das schon. Und ich freue mich auch, wenn zum Beispiel ein Buch mal veröffentlicht von mir und wo ich sehe, okay, das wird auch angenommen. Ja, das schon, aber stolz, dass ich jetzt das und das gemacht habe, also das liegt mir völlig fern.
Was ist deine Lieblingsecke in Coburg? Vielleicht mal so ein bisschen zweigeteilt, einmal als Stadtheimatpfleger, weil sie historisch besonders wichtig ist und einmal als Christian am freien Sonntag, wenn die Sonne scheint.
Okay, also als Stadtheimatpfleger hätte ich sogar zwei interessante Orte und das ist erstaunlicherweise nicht der Schlossplatz, weil der ziemlich einheitlich ist. Also spannend ist tatsächlich für mich der Marktplatz als Historiker und aber auch der Kirchhof, also an der Moritzkirche und Casimirianum. Das sind für mich so die zwei interessantesten, historisch bedeutsamsten Orte überhaupt.
Was macht den Ort da so spannend? Wo soll man hingucken, wenn man da vorbeiläuft?
Also natürlich auf dem Marktplatz kann man überall hingucken. Also die großartigen Gebäude, Rathaus, Stadthaus, Hofapotheke. Man kann zum Judentor runterschauen. Man hat das Albert-Denkmal. Also man hat so viele Empfindungen, die auf einen eintreffen sozusagen. Das ist, hat man hier sehr schön auf dem Marktplatz. Der Kirchhof ist ganz anders im Vergleich zum Marktplatz. Der Marktplatz ist ein lebendiger Ort und der Kirchhof ist ein Ort der Ruhe und wo man schon ein bisschen auch schon die Religiosität und Geistlichkeit spürt durch die Moritzkirche, die dort steht und eben auch das Casimirianum. Und das ist für mich so ein bisschen ein Kontrast als Historiker, aber auch man kann da wirklich so die Facetten der Stadtgeschichte am deutlichsten erkennen. Also schulisch, kirchlich, am vom Kirchhof und hier eben das Lebendige, das Wirtschaftliche und das Politische. Was jetzt für mich als Privatperson angeht, bin ich ein Fan von den Coburger Parkanlagen. Also ich bin gerne im Hofgarten unterwegs. Ich laufe dann auch immer gerne weiter Richtung Herzogsweg, Eckartsberg. Das ist für mich eine wunderschöne Landschaft. Aber auch auf der anderen Seite, also dieser Bereich um den Bismarckturm mit dem grünen Labor und dem Hochzeitswald, das finde ich auch sehr gelungen.
Dann bedanke ich mich für die kleine, kurze Führung durch auch meine Heimatstadt. Ich wünsche frohes Schaffen und ich lese bald wieder was.
Ja, das hoffe ich. Also ich habe schon wieder einige Projekte, die ich jetzt noch fertig machen möchte und vielleicht kommt noch dieses Jahr was raus.
Viel Erfolg.
Der Verwaltungsduden.
Jetzt haben wir schon das ein oder andere Wort zwischendrin gelernt, aber eine Frage steht noch aus. Also Christian, was ist eine Mutschierungsvereinbarung?
Eine Mutschierungsvereinbarung war relativ häufig im Hause Wettin. Und es ging in einer Mutschierungsvereinbarung darum, die Einkünfte eines Landes unter Brüdern aufzuteilen, zu gleichen Teilen. Das wurde dann in einem Vertrag festgelegt und dieser Vertrag war dann ein sogenannter Mutschierungsvertrag, wo dann eben festgelegt wurde, dass, wenn es drei Brüder gab, dass die Einkünfte zu je ein Drittel aufgeteilt werden und welche Einkünfte zu welchem Bruder eben zugewiesen werden. Das ist eine Mutschierungsvereinbarung.
Kannst du noch kurz vielleicht herleiten, von welchem Wort, welchen Wortstamm das hat?
Oh. Das muss was Lateinisches sein. Vielleicht eins noch. Diese Mutschierungsvereinbarungen waren nicht ewiglich, sondern die konnten so einige Jahre quasi Laufzeit haben. 5 Jahre, 10 Jahre, dann mussten die nochmal immer erneuert werden.
Und zum Beispiel der eine hat gesagt, die Einkünfte aus dem Wald kriegt er, der nächste kriegt die von den Schafen und der andere die vom Markt. Und dann sind plötzlich die Schafeinnahmen nach oben gegangen. Dann hat er sich ein paar Jahre freuen können und die anderen haben dann gesagt, Moment mal, jetzt hätten wir gern mehr davon.
Genau so kann man das sagen. Oder wenn man sagt, okay, ich möchte die Einkünfte des Amtes Coburg haben, weil das natürlich relativ viele Einkünfte sind. Und der andere hat dann nur die Einkünfte aus Eisfeld bekommen. Da hat es dann auch immer mal Ärger gegeben. Also das war nicht so einnehmlich oder einvernehmlich, wie man sich das immer denken könnte. Also wenn dann, ich würde mal sagen, das ist so ein typischer Erbschaftsstreit dann gewesen. Da will keiner zu kurz kommen. Ja, das ist also ein Begriff, den es noch in der frühen Neuzeit gibt, also zu Herzog Kasimirs Zeiten gibt es den noch. Er selber macht auch noch mal eine Mutschierungsvereinbarung mit seinem Bruder Johann Ernst. Also die Verhandlungen, die haben auch 5 Jahre gedauert, weil man sich gezofft hat um die Einkünfte. Aber das hat dann auch gewirkt. Und danach hat man es eigentlich nicht mehr so gemacht, sondern da hat man gleich die Länder komplett aufgeteilt und dann sind dann eigene Territorien entstanden.
Wenn sich drei streiten, gibt's also eine Mutschierungsvereinbarung. Die zweite Ausgabe gleich mal ein bisschen länger gewesen von Markt 1. Bin mal gespannt, auf welche Länge wir uns einpendeln. Was wäre euch denn am liebsten? Schreibt's gerne per E-Mail rein ins Rathaus an podcast@coburg.de oder lasst eine Bewertung da. Jetzt haben wir es auch auf die Plattformen von Google und Apple geschafft. Bis zum nächsten Mal. Der Hirsch ist immer weg.